Ja, hallo, Nahis, grüß dich zum Interview. Hallo Sabine von GTV, grüß dich auch. Du stellst mit mir
Ja,
Fragen. Hallo
gerne. Hallo.
zusammen.
Ja. Grüß dich, Devasito.
Grüß dich, Nahis. Nahis, wir haben oder du hast drei Wünsche, über die wir sprechen könnten. Und zwar, das erste Punkt ist unentdeckte Möglichkeiten. Ich denke, das bezieht sich auf den einzelnen Menschen. Und ja, ich finde auch, dass der Mensch quasi fast ein unendliches Potenzial hat. Aber dieses Potenzial kann halt in verschiedene Richtungen gehen, ne? Die kann zur höchsten Liebe gehen, kann aber auch zu sehr viel Grausamkeit gehen. Also siehst du das ähnlich?
Ja, das ist beide Qualitäten entspringen der Tat. Und beide Qualitäten geben einem eine gewisse Kraft, ob ich mich auf einem dunklen Weg bewege oder auf einem hellen Weg bewege. Beide Ausrichtungen geben den Menschen eine Bewegung, wo er etwas in dem Körper wahrnehmen kann, das ihn antreibt, dieses oder jenes zu verwirklichen, sowohl als auch. Wir brauchen nicht mal so viel in der Szene des Terrorismus zu schauen oder Gewaltverbrechen. Das Einzige, was ich jetzt die letzte Zeit beobachte, ist, wie die Menschen sich selbst abbremsen. Beispiel: Sie haben einen Wunsch, irgendwo hinzufahren oder jemanden zu besuchen. Oder. Und dieser Wunsch ist sehr stark in diesen Menschen und sie spüren, da geht die Kraft hin, damit, das möchte ich erleben. Und Folgendes passiert: Der Gedanke schaltet sich, ja, ich kann nicht, weil mein Mann zu Hause heute dies oder jenes hat, weil oder dies oder jenes passiert. Und oder weil ich kein Geld habe, oder weil ich keine Zeit habe, oder. Ich sage mal, Selbstsabotagen, die in einem Menschen ablaufen, sind permanente Blockaden und auch Flusshinderungsmaßnahmen, die aus dem Verstand rauskommen, die die Menschen an der Bewegung seines Selbst hindern. Und dann sagt der Verstand, auf der wirklich basiert, sagt dann zum Schluss, ich kann nicht, weil. Oder ich mache es nicht, weil oder aber das andere ist wichtiger als das. So, und da ist der Mensch in einem Konflikt mit sich selbst, wo die Impulse, die aus ihm herausströmen und verwirklicht werden können, abgebremst werden. Und dieses Ich kann nicht oder weil, aber kommen aus dem Kindlichen. Und zwar, wenn die Kinder sagen, Mama, ich würde gerne dir dies oder jenes zeigen oder helfen oder das und jenes mit dir machen, dann sagt die Mama oder der Papa, du, lass mal, das kannst du noch nicht. Und diese Prägung, die ist so grundlegend in Menschen, dass er sogar das glaubt, dass er wirklich nicht kann. Und aus diesem Nichtkönnen ist die Ausrichtung des Menschen auf das Kraftlose in sich, nicht auf die Kraft. Ich habe letzte Zeit, wir haben ein wunderschönes Seminar in der Toskana gegeben und es gab viele Leute da und einige Leute hatten wirklich finanzielle Schwierigkeiten, um dieses Seminar zu bezahlen. Aber sobald die Entscheidung da war, haben die Menschen innerhalb kürzester Zeit das Geld da gehabt und auf so wundersame Art, wo es das Geld zu ihnen gekommen ist, hätte der Verstand sich das nie vorstellen können. Weil der Verstand darauf konzipiert ist, kleinkariert zu denken und begrenzt zu denken. Und ab dem Moment, wenn ich mich für etwas entscheide und für etwas ausrichte und das in mir unterstütze, indem ich sage, ja, das will ich, dann wird das Leben mitspielen. Das ist meine Erfahrung dazu.
Ja, das ist meine Erfahrung auch. Also das habe ich auch oft im Leben erlebt. Zum Beispiel früher, wenn ich nach Pune fahren wollte oder irgendwie oder eben auch in den Satsang gehen wollte und wenn das wirklich ein 100%iges Ja war und wenn das einfach anstand, wenn das Leben das wollte, dann ist das auch passiert. Zur Abstimmung. Also man hat ja bestimmte Wünsche und aber man lebt mit Menschen zusammen. Also wenn man zum Beispiel in einer engen Partnerschaft lebt, finde ich es aber auch selbstverständlich, dass man sich ja abstimmt mit dem Partner, dass man nicht nur nach den eigenen Wünschen geht, sondern dass man auch schaut, was ist stimmig und wie spielt es zusammen, dass es für beide schön ist und annehmbar ist.
Und auch da mache ich die Erfahrung, sobald etwas in meinem Herzen schwingt und ich habe eine Bereitschaft, ich war auch letztes Jahr 4 Wochen weg und auch zwischendurch bin ich weg. Und wenn ich merke, dass irgendwas in mir ausgelöst wird, wo ich sage, da möchte ich hin, dieses Feuer da ist, wird ein kurzes Gespräch zu Hause geführt und organisatorische Dinge werden dann natürlich abgeklärt, wie es gehen kann. Und es steht nie etwas im Wege. Nie. Weil diese Freude, die dann in diese Entscheidung in dem Menschen mitschwingt, die berührt des anderen. Und der Mensch, der dich dann in dem Moment hindert, dies nicht zu tun, weil der argumentiert, aber weil ich dich brauche oder aber dies oder aber jenes, zeigt einfach als ein Resultat in einem selbst. Und dieses Resultat ist, dass ich selbst mit diesem Wunsch noch nicht im Klaren bin. Das heißt, vielleicht bin ich sogar im Konflikt mit diesem Wunsch. Das wirkt sich so aus, ich habe einen Wunsch, irgendwo hinzufahren und dann habe ich noch einen Gedanken, aber wenn das und das nicht zu Hause läuft oder das und das braucht sie noch von mir und so weiter. Wenn ich diese Gedankengänge in meinem Bewusstsein noch habe, werde ich von dem Partner immer eine Diskussion daraus bekommen, um Klärung wieder zu schaffen, will ich oder will ich nicht. Und deswegen ist es, so wie du schon bereits sagtest, wenn es ganz klar ist und die Bereitschaft offen dargelegt ist und es ist ein Gefühl von, es kann dich daran nichts mehr hindern, egal was jemand sagt, egal was passiert, du willst dieses tun, dann ist dieser Wunsch komplett frei und das ganze Leben spielt mit uns in diesem Moment.
Sabine, du lebst ja auch in einer
Ja.
Partnerschaft, glaube ich, und du hast vielleicht auch was dazu zu sagen.
Oh, das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, ich habe schon Anlauf genommen. Das ist, danke, danke für dieses wundervolle Thema. Zu dem ersten, was du gesagt hast, genau, ich konnte richtig beobachten und bin mir selbst auf die Schliche gekommen, dass das tatsächlich. Also ich hatte in der letzten Zeit so eine Phase, wo ich mich gerne einfach zurückgezogen habe und nicht den Impuls hatte, jemanden zu besuchen oder zu sprechen oder und aber aus der Angst, also oder irgendwas schwang damit, der andere könnte das missverstehen oder meinen, ich mag den nicht mehr und all diese Dinge, ne, habe ich immer irgendwie mir da irgendwas konzipiert, dass es ja nicht geht und keine Zeit habe und irgendwelche Dinge, die ja irgendwie auch da waren, aber ich konnte regelrecht in mir beobachten, dass das ja, dass die Angst da mitschwang, der andere könnte verletzt sein oder das missverstehen. Und also finde ich so wichtig, da ehrlich mit sich erstmal zu sein, ja, da nicht und es ist wirklich und ich kann ja auch beobachten, wenn mir wirklich was super wichtig ist, also ich finde immer Zeit für die Familie, die ist für mich A und O, da finde ich immer Wege, immer Möglichkeiten, das mich dazu bewegen, mich das umzusetzen. Das geht immer. Also warum soll es dann nicht auch gehen? Und das finde ich so wichtig, ehrlich mit mir zu sein. Das finde ich eine Basis erstmal. Deswegen danke für dieses wundervolle Thema. Ja.
Je ehrlicher wir miteinander sind, umso tiefer und offener ist auch die Partnerschaft. Ne?
Ja,
Das
ja.
wird sofort aufgenommen, weil der Partner nicht irritiert ist, wenn ich selber im Unklaren bin, dann sende ich eine Energie aus, die den Partner irritiert.
Ja.
Und eine Irritation gibt Ungleichgewicht in eine Partnerschaft. Und die Frage ist, was will ich in diesem Moment? Na? Und wenn ich mich dafür entscheide, für einen Rückzug oder für eine Reise, die ich auch letztes Jahr hatte, dann ist es für mich klar und deutlich in meinem Bewusstsein, da geht meine Energie oder meine Ausrichtung hin. Und ich tue alles dafür, dass es auch für den Partner, der da ist, auch gut gesorgt wird zu Hause, dass es nicht das, was ich jetzt hier im Haus mache, sage ich mal, zu viel wird. Und da kümmere ich mich, weil ich habe die Bereitschaft, für mich was zu tun. Und sobald diese Bereitschaft für mich da ist, ist die Bereitschaft, auch mit dem Partner zu kooperieren.
Ja. Ja, absolut. Dank für das, was die Vesedu mich da auch noch gefragt hätte, das kann ich auch beobachten, ne? Dass das genau geschieht. So, wir machen einfach viel gemeinsam in der Partnerschaft und ich genieße das sehr und es ist mir auch sehr wertvoll, die Zeit zusammen. Und das konnte ich auch beobachten. Wenn ich nicht ganz klar war in mir, dann kamen genau die Argumente, warum es dann vielleicht doch besser ist, ja, das und das nicht zu tun. Also das, ja, es ist so sehr, sehr interessant. Das, also wirklich absolut ehrlich mit sich zu sein und sich dahinter zu hinterfragen. Danke, Dave. Danke sehr dafür. Ja,
gerne.
Ja, ich habe nochmal eine Frage oder eigentlich vielleicht auch mehr eine Bemerkung zu dieser Kausalkette. Ich will etwas und darum ist es möglich. Also ich finde, das Leben ist ja unheimlich vielfältig. Also ich denke, das andere ist auch möglich. Also das Leben spielt mit allen Möglichkeiten. Auch die Möglichkeit, ich will etwas und es ist aber nicht möglich aus irgendwelchen Gründen. Und ich würde es auch nicht kausal begründen. Ich will etwas und darum ist es möglich. Ich würde es eher so sehen, das Leben, es steht einfach an und das Leben, es ist einfach Teil des Lebens, es soll so passieren. Und das gibt mir dann das Bild, ich will es. Also ich finde, man muss es nicht kausal so sehen, sondern es ist einfach, das Leben passiert einfach.
Der entscheidende Punkt ist, wenn wir etwas wollen, richtet sich die Energie dafür aus. Wenn es in dem Moment nicht erfüllt wird, bedeutet einfach, dass das Leben noch Zeit braucht, um das, was wirklich in innen reifen möchte, auch verwirklicht werden soll oder kann. Wir können ja auch nicht von heute auf morgen ab- oder zunehmen. Dieses Beispiel zeigt einfach, dass manche Sachen, für die wir uns entscheiden oder die wir uns wünschen, einfach mehr Zeit brauchen. Und diese Zeit, die in dem Moment sich anbietet, ist eine Zeit, wo dieser Wunsch klarer wird. Wie genau soll es sein? Und das Leben wird uns in dieser Zeit auch oft Möglichkeiten geben, ist das das, was du wirklich willst? Und es werden unterschiedliche Situationen uns im Leben begegnen. Schau, wenn du das und das und das so und so serviert bekommst, ist das wirklich das in dieser Form, in der du das haben möchtest? Hast du dir das so erwünscht? Genau das wird uns präsentiert, um daran zu reifen und zu schauen, was wir wirklich wollen.
Meine Erfahrung ist auch, oder ich habe schon in frühen Jahren immer gesagt, man muss aufpassen, was man sich wünscht, es könnte in Erfüllung gehen. Weil, also meine Erfahrung war dann dabei, dass ich mir Sachen gewünscht habe, die vielleicht sogar vergessen habe. Und irgendwann war ich dann in einer Lebenssituation, wo ich dachte, im Grunde ist es genauso, was ich mir gewünscht habe. Nur das Leben hat es vielleicht in einer anderen Form oder in einem anderen Bild oder unter anderen Umständen verwirklicht. Also es hat keinen Zweck, sich Einzelheiten zu wünschen. Da ist das Leben einfach kreativ und spielt. Das ist meine Erfahrung.
Ja, das Entscheidende ist das Essentielle von dem Wunsch. Sage ich mal, wenn ich sage, dass ich Seminare weltweit geben möchte und habe jetzt eine Idee, in New York muss es sein oder was weiß ich, in Florida oder so, und das Leben gibt mir das in San Diego oder was auch immer. Der innere Wunsch ist, dass es Amerika sein soll und unabhängig, ob das jetzt in eine andere Stadt kommt, das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche, die Essenz des Wunsches ist weltweit. Und wo das Leben mir eine Möglichkeit anbietet, da fahre ich hin. Weil es ist nicht speziell von dem Wunsch, so dieses Land, diese Stadt muss es sein. Sondern die Essenz ist, ich möchte es weltweit geben, die Seminare. Ja? Und deswegen beschreibst du das ja auch in dieser Form, das, was du dir gewünscht hast. Es kam so, aber nicht genau, wie man das sich so vorgestellt hat in dem Moment. Genau das. Ja, Sabine?
Ja, das kann ich, die Erfahrung durfte ich auch machen. Ich hatte den essentiellen Wunsch, wieder mehr mit Kindern zu sein, aktiv, ne? In meinem alten Beruf sozusagen. Den Wunsch, der war so stark in mir und habe dafür einiges getan, mich gezeigt, hier bin ich. Und es kam dann eine Familie, wo ich jetzt fast ein Jahr sehr, sehr intensiv die begleitet habe mit 4 Kindern. Und das ist erfüllt worden, dieser Wunsch. Und letztendlich das Drumherum, es war eine sehr emotionale, schwierige Familie, wo es keiner lange ausgehalten hat. Es ganz drumherum war sehr, ja, nicht so einfach. Also so. Und dennoch war aber der essentielle Wunsch erfüllt. Und im Nachhinein war ich so, also erst als es dann vorbei war, so nach dem knappen Jahr, weil die weggezogen sind, konnte ich erkennen, wie wichtig das war, dass Themen in dieser Zeit hochkamen, angesprochen worden sind, die mit mir in Resonanz gegangen sind, wo ich ganz viel mich erkennen konnte. Ne? Dass es genauso richtig war, wie es war. Aber gewünscht hätte ich mir diese Familie ganz sicher nicht.
Ja.
Also, ne? Aber das Essentielle wurde erfüllt, also so wie du es eben auch gesagt hast.
Ja. Ja. Ich gehe noch eine Etage tiefer. Das Essentielle war, dir näher zu sein. Und Essentielle ist ja so, wenn wir uns den Kindern oder Tieren begegnen, ist es so, dass die unbefangen sind und man kommt sich näher. Und um sich näher zu kommen, hat dir die sage ich mal, Familie vieles präsentiert, um diese Gefühle wahrnehmen zu können.
Ne?
Ja. Weil das aufgewühlt wird in einem, das muss erstmal angeguckt werden. Und durch die liebevolle Zuwendung, die dann geschah, diese Reflexion, durch das Wahrnehmen entwickelt sich ja was im Körper. Und es ist auch so, dass wir Menschen darauf programmiert sind, uns schwierige Situationen im Leben zu schaffen, weil der Verstand sagt, je schwieriger, desto besser, je schwieriger komme ich tiefer rein, je anstrengender habe ich größere Erfolge, was auch immer. Das ist auch eine Programmierung. Und wir können uns demnächst, wenn man jetzt einen Wunsch hat, um zu reifen, um tiefer in die Wahrnehmung zu gehen, um mehr Bewusstsein in Leben einfließen zu lassen, einfach nur auf das ausrichten. Wir brauchen nicht mal Erfahrungen, um tiefer zu sinken. Nur einfach nur die Entscheidung, dass ich in dem Moment meine ganze Liebe und ganze Bewusstsein in das tun, was durch mich geschieht, reingebe und dadurch erfahre ich mich. Ich brauche nicht mal vom Außen Menschen oder Situationen, die mich an diese Sachen triggern und erinnern. Deswegen, wenn ich mich für etwas ausrichte, richte ich mich grundsätzlich für Dinge, wo ich leicht wachsen kann, wo es mir leicht gezeigt wird, wo ich leicht die Sachen sehen kann.
Danke. Ja, und jetzt habe ich diesen Part von mir abgegeben. Jetzt habe ich genau das Gegenteil sozusagen. Also wow, wo es einfach leicht fließt, wo es einfach wow, sowas von herzlich, sowas von ja.
Ja.
Ja, das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, ja.
Ja. Genau das.
Danke.
Gerne.
Nahis, es geht also darum, authentisch zu sein, mit allgemein und mit den Wünschen, die man hat. Was empfiehlst du, um authentischer zu sein? Meditation zum Beispiel?
Ja, also Meditation, wenn ich sitze und nicht wirklich präsent bin und es nicht wahrnehmen kann, was in meinem Körper geschieht, bringt auch nicht. Da kann ich eine Stunde sitzen oder mir auch einen Satsang online anschauen. In dem Moment geschieht eine Wahrnehmung. Es ist aber nicht das Authentische. Das Authentische, was dem Menschen, was Praktisches ist, wäre, wenn der Mensch sich einen Wunsch aufschreibt oder eine Ausrichtung, ich möchte gerne das erleben oder ich möchte zu diesem Seminar, ich möchte meine Tante in Amerika besuchen, was auch immer, dass wenn er das aufschreibt, diesen Wunsch reinzuspüren, was macht das mit mir? Das ist der erste Schritt. So, wenn ich wahrnehme, es soll in diesem Moment ganz normaler Impuls sein. Nicht, oh, da ist jetzt ganz viel Freude, oh, da ist ganz viel Trauer. Eher emotionslatent, also jetzt nicht euphorisch in mir, dieser Wunsch zu sein. Und reinzuspüren und dann zu schauen, was geht. Was geht in diese, wenn ich jetzt zu meiner Tante nach Amerika fahre? Habe ich das Geld? Habe ich Urlaub? Muss ich meine Kinder irgendwie unterbringen? Ist mein Mann damit einverstanden? Wie ist es, wenn mein Mann mir Gegenargumente bringt? Wie ist es, wenn die Kinder Gegenargumente bringen? Alle diese Komponenten, die dann aufsteigen in diesem Moment, für sich selbst durchleuchten und nicht ignorieren, weil das ist der zweite Punkt, der dann passiert, ach, ich mache, koste was ich wolle und ignoriere die Nebenwirkungen, sprich Familie, Mann, Job, Geld, dann ist es so, dass ich mich auf etwas verkrampft ausrichte und nicht offen und nicht durchlebt. Wenn ich mich für etwas offen und durchlebt ausrichte, bin ich im Frieden, wenn der Mann auf mich zukommt und sagt, du, da habe ich ein Problem, ich wüsste nicht, wie ich das oder jenes machen soll, hast du da eine Idee? Dann reagiere ich nicht mit einer Aggression, sondern weil ich mir schon mit diesem Thema durchgegangen bin, habe ich eine Möglichkeit für diesen Mann oder für die Kinder, die vielleicht jemand aufpassen soll oder wie ich ans Geld kommen soll. Wie auch immer, alles wird sich in diesem Moment leicht diesem Menschen offenbaren. Dass der Mensch sehen wird, obwohl er sich keine Gedanken über welche Dinge gemacht hat, sie von alleine ins Fluss kommen. Weil er bereit ist, sich die Dinge anzuschauen, die dann vielleicht noch aufsteigen, wenn der Wunsch aufkommt. Das ist für mich authentisch, sich für etwas ausrichten, wenn ich etwas irgendwo hin will. Im Alltag die Authentizität zu beobachten, ist mit Menschen, wenn man zusammen ist, dann spürt man, ob mein Körper sich entspannt oder nicht entspannt fühlt. Und ich habe den Menschen immer gesagt, schau, wenn du jemanden anschaust, schau in sein linkes Auge und beobachte dich und diesen Menschen, nimm wahr, was gerade ist. Das Wahrnehmen hilft dem Menschen, reinzuspüren, ob der authentisch ist oder in seine Rolle ist, ob der Menschen unterhalten möchte oder nicht unterhalten möchte, ob der entspannt ist oder nicht entspannt.
Warum gerade ins linke Auge, weil man nicht gleichzeitig in beide Augen schauen kann?
Ja, also das kannst du beobachten, wenn du jetzt einen Spiegel hast oder was auch immer oder der Bildschirm dunkel ist. Kannst du reflektieren, wenn du in das linke Auge reinschaust, merkst du, dass die Energie mehr nach innen geht, in diese Wahrnehmung, und das rechte Auge geht mehr nach außen, immer in das Umfassende vom Außen zu schauen. Das linke führt dich zu dir selbst.
Okay.
Interessant.
Ja. Also ich bin eher für praktische Dinge. Und ich sehe, dass es den Menschen einfach hilft. Wir geben alltäglich mindestens 20 bis 30 Zusagen fremden Menschen und uns auch selbst, die wir nicht erfüllen, die uns in einen Energiemangel reinschieben. Und zwar, Beispiel, Count K, gehe einkaufen, treffe eine Freundin, schon lange nicht mehr gesehen. Halbes Jahr mindestens. Du, wir müssen uns mal treffen. Schon die erste Zusage, die wieder halbes Jahr garantiert nicht verwirklicht wird. Das ist nur eine Floskel. Ich freue mich, jemanden zu sehen. Jetzt will ich diese Freude irgendwie festhalten und bekräftigen, indem ich sage, du, wir müssen uns mal treffen. Diese Energie des Menschen, der diese Zusage in diesem Moment gibt, sich und dem anderen schwingt als eine unerlöste Aussendung. Wie ein Brief wegschicken, das ständig irgendwo rumreist oder rumfliegt, wo auch immer es ist, aber nie ans Ziel ankommt. Verschwendete Energie. Das heißt, treffe ich Nachbarin A im bei K und K, schaue ich in ihre Augen, in das linke Auge und bin mit mir und höre zu, werde ich merken und bin viel achtsamer damit, welche Worte ich in diesem Moment wähle. Ich bin mehr passiv und aufnehmend zuhörend und mehr reflektierend in dem Moment, was in mir geschieht. Und wenn ich in diesem Moment reflektierend bin, in dem, was in mir geschieht, sende ich keine unnützen Impulse nach außen, die sowieso nicht erfüllt werden in diesem Moment.
Okay. Sabine, hast du was dazu?
Das heißt, wenn man sich, finde ich sehr interessant, also kann das beobachten, dass es wirklich ein Riesenunterschied ist, in welches Auge ich auch schaue und konnte das auch selber auch gerade fühlen an mir. Das heißt, wenn man sich auch bewusst begegnet, vom linken Auge zum linken Auge, dann kommen beide in eine andere Wahrnehmung, in eine andere Tiefe.
Ja, so. Authentisch. Beide sind dann authentisch. Du wirst es, man kann es ja ausprobieren, das Gespräch will viel kürzer sein.
Aha.
Vor allem, wenn es eine Nachbarin ist, die nichts damit zu tun hat, wird das, sage ich mal, bei dieser, sie wird in dem Moment sich fühlen, dass sie irgendwie erwischt wird, dass sie nicht authentisch ist, sondern nur unterhalten will. Unbewusst zwar, aber die wird auf sich zurückgeworfen in dem Moment und wird sagen, oh Mensch, wenn ich das jetzt oder jenes sage, das öffnet mich und das wollen die meisten Menschen nicht. Und was will ich von mir aus? Ich habe für mich entschieden, dass ich, also im Grunde genommen, meine Hausfrau bin, eigene Hausfrau bin, die über meinen Energiehaushalt verwaltet. Und wenn ich über meinen Energiehaushalt gut verwalten kann, dann ist sehr viel da, wenn ich es nicht versprühe und zerstreue, wo es überhaupt kein Platz für diese Energie ist. Sprich, nach die Nachbarin. Ja. Und in dem Moment, wenn ich eine Nachbarin bei K&K anschaue, in das linke Auge und für mich bin, sie erzählt in kurzen Sätzen auch, ich habe eilig oder was auch immer, weil sie merkt, da kommt etwas, wo sie sich jetzt öffnen müsste oder irgendwas darlegen müsste, was sie nicht will. Also lässt sie es lieber und geht.
Okay, und das ist dann auch in Ordnung. Ja.
Ja, aber so hat der Mensch in dem Moment, es ist keine Maßregelung oder auch nicht den Menschen zu irgendwas zwingen, sondern eher ganz anders. Dass in dem Moment wertschätzen wir uns selbst, dass wir auf unseren Energiehaushalt achten. Das ist das Erste. Das Zweite, wertschätzen wir den anderen in dem Moment, dass wir ihn in seinen Wert lassen, in seine Verschlossenheit lassen. Und dadurch, dass wir diesen Menschen auf etwas anstoßen, durch diese stille Präsenz, kann der Mensch in sich irgendwann reflektieren. Wenn wir aber eine Unterhaltung unterstützen, dann unterstützen wir das Ego, das sich durch Unterhaltung identifiziert, jemand zu sein, der irgendwas berichtet, um gesehen zu werden. Und die Frage ist, was will ich in diesem Moment? Ich möchte die Menschen bereichern in ihrem Sein, in ihrer Wahrnehmung. Also gebe ich ihnen das, was sie in diesem Moment brauchen. Das ist das, was mich auch darin unterstützt. Eine Echtheit.
Ja, das kann ich beobachten in mir, dass das wenn man sich länger nicht sieht oder Familie oder dann ist einfach so viel Freude und dann kommt man ins Reden, darüber reden oder irgendwie und dann kann ich beobachten, dass ich mich so, es ist in dem Moment auch in Ordnung, aber so ein Verlieren, also so ein nicht mehr ganz bei sich sein und dann ist das so ein, dann nimmt das so ein Ruder, ne? Der andere dann auch, und man ist nicht mehr bei sich. Und das, was man eigentlich vorher, also das kann ich beobachten, ich habe vorher so den Wunsch, einfach tief zu sein in der Begegnung, mit der Verabredung, einfach in Tiefe. Und dann bin ich aber irgendwie, komme ich raus aus mir, weil ich mich einlasse in diese, oder ja, weil ich nicht mehr ganz bei mir bin. Das dennoch geschieht es, aber ich nehme es ganz bewusst wahr. Ja. Da die achtsamer
Menschen
zu sein.
Da ist, die Menschen haben eine Vorstellung vom Geben.
Ja.
Und die Vorstellung von Geben, die dann geschieht, ist, ich plappe einfach alles raus, was ich da zu bieten habe. Mhm. Und das nährt niemanden. Es ist ein Austausch von Worten. Und die höchste und die stärkste Gabe, die wir den Menschen ja in dem Moment übergeben können oder geben können, ist die Präsenz. Und wenn ein Mensch viel redet und ich passiv damit bin und noch nicht eine Geschichte darüber stülpe, ist das auch ein Geben, was den Menschen einfach darin unterstützt, mit seiner Geschichte abzuschließen in diesem Moment. Ich beobachte das sehr genau, wenn Menschen mir begegnen und Geschichten erzählen, die nicht wissen, was ich tue oder was auch immer. Oft ist es, ich gehe nur zur Druckerei und möchte einen Stempel in Auftrag geben und setze mich mit der Inhaberin. Und durch die Präsenz, die da einfach da ist, redet die Inhaberin, dass ihr Sohn sich umgebracht hat und erzählt mir die ganze Lebensgeschichte und weint. Weil einfach meine Bereitschaft in dem Moment ist, still zu sein, präsent zu sein und die Frau da zu bereichern mit meiner Präsenz. Aber nicht, indem ich sie unterhalte, haben sie einen tollen Job und wie kommen sie, dass sie und dies und jenes, sondern ich sehe den Menschen. Und in dem Moment, wenn ich den Menschen sehe, sehe ich mich. In dem Moment, was da in mir passiert. Und durch diese Wertschätzung, in dem Moment, diese Frau zu beobachten, still zu sein, ihr das Größte und Stärkste zu geben, war einfach passiv zuzuhören. Mhm. Wo sogar nach diesem Bericht, kurz danach, in ihr Gedanken und Erinnerungen kamen zu dem Sohn, die erfreulich waren. Wo sie durch das in dem Moment durchgegangen ist, durch dieses Leid und wieder an eine Erinnerung rangekommen ist, die schön war. Aber das konnte nur dann passieren, weil ich nicht noch eine Geschichte drüber geworfen habe oder sie bemitleidet habe, auch sie arme oder was auch immer.
Das wollte ich gerade sagen, danke. Genau, sobald das Mitleid mit reinfließt, also ich kann zwar still sein, aber viele Menschen schaffen es dann nicht, ja, vom Mitgefühl, also die leiden dann richtig mit und geben dann darauf, ach, das tut mir so leid und dann verstärkt sich das und kann nicht, so wie du es eben erzählt hast, so einen schönen, einfach durchfließen, ne? Dann, was geschieht dann? Vielleicht kannst du da ein bisschen näher noch drauf eingehen, das finde ich sehr interessant. Was dann geschieht, wenn wir mit dem Menschen, der erzählt uns was und wir können nicht in dieser stillen Präsenz sein oder sind still, aber leiden in dem Moment mit, was geschieht dann mit mir und dem anderen?
Also die Menschen, die mitleiden, haben eine Programmierung da drauf. Und zwar, die kommt wieder basiert auf dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich kann dem Menschen im Moment nicht helfen. Ich bin überfordert damit. Das ist das Grundmuster, ich kann nicht. Und weil ich nicht kann, habe ich wieder ein Muster da drauf gestülpt, also muss ich genauso leiden, das ist übernommenes Muster wieder von der Kirche, Jesus hat gelitten, also war der Gott nah und das stimmt nicht. Wir sind Gott nah, wenn wir offen sind, wenn wir in diese Liebe sind oder in der Freude oder im Sein, Ne? Und das sind zwei Programmierungen, die da laufen, wo der Mensch A, die Grundprogrammierung hat, ich kann nicht. Also bin ich in diesem Moment machtlos. Und wenn ich machtlos bin und kraftlos bin, leide ich automatisch mit dem anderen. Wenn ich aber schaue in diese Situation, was ist mir möglich, um diesem Menschen dazu geben, was er jetzt braucht, ob ich eine Hand auflege oder ihn anschaue oder ihn umarme oder ihm Tee anbiete, sind Gesten, die den Menschen darin unterstützen, einfach mit dem, was er aus sich rausströmen lässt, zu sein und auch Raum zu geben, dass es sein darf. Ich versuche es nicht zu verhindern. Sobald ich etwas verhindern will, bin ich nicht einverstanden mit dem, was ist. Und wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, was ist, dann versuche ich, eine Strategie zu entwerfen, die wiederum anstrengend ist. Und diese Strategie kommt auf das gleiche System des Menschen, der leidet. Der Mensch, der leidet, vermeidet seine Gefühle. Und weil ich diese Gefühle auch nicht haben will in mir, vermeide ich die. Also überlege ich mir eine Strategie. Und dann begegnen sich zwei Menschen, die leiden, mit einer Strategie vom Leiden. So. Und wie zersprenge ich dieses Leid? Indem ich einfach sage, okay, da ist einer mit Leid, schaue ich mal, was ich ihm geben kann. Ich springe gar nicht auf dieses Leid ein, sondern schaue, was er braucht. Das ist einfach. Da brauchen wir nicht ein Philosophiestudium, Psychologiestudium oder Leuchtung, sondern einfach eine Gabe, nicht Gabe, eine Entscheidungskraft zu sagen, was kann ich den Menschen jetzt in dem Moment geben?
Hm. Sehr schön. Das, ja, finde ich sehr wichtig. Also die Ausrichtung immer, was kann ich gerade geben? Genau, ja. Weil die Beobachtung ist auch, dass das, dass ich Menschen höre, die sagen, ja, mir hört keiner zu, immer wenn in dem Moment, ich habe das und das erlebt und möchte das zum Ausdruck bringen. Und dann sagt mir der Gegenüber, dann fühle ich mich nicht gesehen, weil der sagt, ach, na, bei mir erst. Also der andere macht es immer, bezieht es sofort immer auf sich und bei ihm ist ja noch schlimmer oder noch, also setzt eins noch oben drauf und so bauscht sich das auf. Also man fühlt sich gar nicht dann gesehen. Das heißt also die Ausrichtung, was kann ich dem anderen geben, damit zerfällt das andere, ne? Wenn ich damit einfach das präsent habe, was kann ich in dem Moment geben? Finde ich sehr schön, danke.
Mhm. Das ist der eine Punkt und wir gehen jetzt weiter. Das Leid ist ein schönes Thema und zwar, wir müssen auch beobachten, wen begleiten wir und wen unterstützen wir gerade. Also ich bin bei den Menschen daran interessiert, also am Menschen bin ich interessiert, an seine Veränderung. Und wir haben zwei Kategorien von Menschen. Einige Menschen suchen Trost und einige Menschen suchen Veränderung im Leben. Und die Menschen, die sich für den Trost entschieden haben, unbewusst, haben ständig Geschichten, die ständig Leid entwerfen, die ständig Probleme entwerfen. So, und wenn ich solche Menschen bei mir hier habe, die ich eine gewisse Zeit begleite, mache ich ab einem bestimmten Punkt, wo ich merke, dass der Mensch immer noch mehr aufbaut, um noch mehr Geschichten zu erzählen, um noch mehr zu leiden, stelle ich den Menschen vor die Wahl, was er wirklich in seinem Leben will. Und ab dem Moment, wenn der Mensch sagt, ich will lieber den Trost, bin ich dafür nicht mehr zuständig, weil ich bin für die Menschen dafür zuständig, dass sie authentisch sind und in ihre Veränderung reingehen und in ihre Veränderung reingehen, wo sie sich verwirklichen können und aus dem Raum der Möglichkeiten leben. Leute, die Trost auf sich für den Trost ausgerichtet haben, die Menschen, die suchen Streicheleinheiten, die suchen neue Geschichten und die suchen einen Zuhörer. Da sage ich immer, okay, da gibt's Psychologen dafür. So, da kann man vielseitig werden. Da kann man viele Geschichten erzählen, da kann man viel leiden und da kann man vielleicht auch Trost bekommen. Und wichtig ist, auch da wiederum, um die eigene Wertschätzung hier anzuerkennen, um eigene Authentizität. Natürlich könnte ich dem Menschen sagen, so 10 Jahre streichle ich deinen Kopf, irgendwann wird es besser, das Geld einnehmen ohne Ende, so wie Psychologen das auch machen. Und der Mensch entwickelt sich nicht. Aber ich sehe in diesem Menschen, er ist ein Teil von mir. Das heißt, ich würde diesen Teil, diesen Trostteil immer wieder nähren durch meine Streicheleinheiten. Ich würde immer mehr meinen kraftlosen Teil in mir nähren. So, und deswegen gibt es für mich immer eine authentische Beobachtung bei den Menschen, wie weit will der Mensch sich in seinem Leben verändern. Und manche wollen es gar nicht und das ist auch okay. Aber dafür bin ich dann nicht mehr zuständig. Und dafür können andere Menschen wieder reingehen und diese Menschen unterstützen.
Das finde ich interessant. Ist für dich noch eine Frage, die versieht du? Das, genau. Ist für dich Trost gleich Mitgefühl oder ist das nochmal was anderes, also für dich was anderes?
Mitgefühl ist was anderes als genau. Trost. Ja. Mhm. Mitgefühl ist wirklich in diesem Moment zu sein, mit diesen Menschen mitgehen und schauen, was ich geben kann. Aber wenn ein Mensch wirklich so darauf programmiert ist, immer wieder die gleiche Geschichte zu erzählen und immer wieder das Gleiche reinzubringen und sich wieder immer in die Ecke des Leidens reinzutun, ist seine Ausrichtung auf den Leid. Mhm. Und meine Verantwortung liegt da drin, diesem Menschen zu sagen, dass er genau da in diese Richtung geht und auch ihn dazu lassen, in diese Richtung zu gehen. Ich kann den Menschen nicht verändern, ich kann ihm nur eine Veränderung anbieten. Aber sein Ja muss von ihm kommen, nicht von mir.
Mhm. Na? Oder die Bewusstmachen dessen. Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie einfach diese... dass sie darauf programmiert sind gerade. Ne?
Ja. Hm. Warum laufen die ganzen Seifenopas im Fernsehen so gut? Na? Und es werden immer mehr. Warum? Weil die Menschen darauf ausgerichtet sind oder noch besser, ja guck mal, so läuft es bei den anderen Menschen so, es ist ja noch schlimmer als bei uns. Also dann wird das Leid noch mal ein bisschen gefüttert, es gibt ja noch Schlimmere. Also kann ich mit meinem Leid so leben, wie es ist. So, ne? Und wenn ich nicht bereit bin, in meinem Leben eine Veränderung anzustreben, dann bin ich ausgerichtet auf diesen Part in mir des Kraftlosen, des Trostsuchenden. Meine Kinder würden sagen Opfer.
Danke, sehr schön. Ja, danke dir sehr.
Ja. Ja, ich würde gerne mal zurück mit dem ins linke Auge schauen. Macht es einen Unterschied, wenn ich meine Katze ins linke Auge schaue oder ins rechte oder gar nicht in die Augen?
Kannst du ja versuchen, das habe ich ja noch nicht gemacht. Aber die Katzen sind ja hellsichtig, die sehen die ganze Aura des Menschen und das die Pupille, also ich habe das einmal schon gemacht, wenn man in die Augen guckt, also bei Sabine in die Katzenaugen, bei der Katze kann man nicht in die Augen gucken, ne? Die knallt dann sofort eine, ne? Sabine?
Nee, inzwischen, also mit denen sie sehr nah ist, also sie fixiert einen, also minutenlang kann man.
Ja, kann man. Okay. Mhm. Manchmal mögen die Katzen das nicht. Und bei Hund, wenn du dann reinguckst, dann denkt der Hund, du fixierst ihn. Und das ist nicht so gut. Also die Tiere sind da anders als Menschen. Die Tiere sind ja bei sich. Na, da braucht man nichts zu sagen, oh, jetzt, ne, um mich zu reflektieren, gucke ich jetzt in dein Auge.
Das heißt, ein Hund nimmt das eher als Aggression auf.
Genau, ja.
Okay.
Und Pferd auch. Also Pferd sollte man auch nicht in die Augen gucken.
Ja, ja gut. Du hattest noch weitere Punkte, über die du ganz gern sprechen könntest. Und zwar, der nächste Punkt war dein Körper als Resultat deines Denkens. Ja. Also... der Satz könnte von mir nicht sein. Also ich sehe das anders, aber bitte sprecht doch ruhig darüber.
Ja. Also es gibt so einen Satz, wo ich, wenn ich Menschen behandle, die Menschen mir dann sagen, ja, das ist genetisch vererbbar, dass ich jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs habe, meine Oma hatte das auch, oder weil ich jetzt hohen Blutdruck hatte, hatte mein Onkel auch in der Familie, also habe ich es auch, was auch immer. Also ich gehe jetzt auf den Bereich der Krankheiten und auch der Kraft, die im Körper verfügbar ist. Das heißt, genetisch vererbbar sind in uns Augenfarbe, vielleicht Knochenstruktur oder Haarfarbe, Haarmenge, sowas. Aber die Krankheiten, die wir in unserem Körper haben, haben einen Ursprung. Und dieser Ursprung ist ein übernommenes Glaubensmuster der Mutter, des Onkels, des Vaters, wie auch immer. Wenn eine Mutter sagt zu sich selber, ich darf nicht wütend sein, Wut ist nicht schön und Wut darf man nicht, dann kesselt sie das Ganze, die ganze Energie in sich und unterdrückt die Kraft. Und wir kennen das ja auch selber, dann kommt die Depression, Depress ist ja unterdrücken, diese Kraft. Das heißt, die Mutter läuft auf Sparflamme, und Wut läuft durch die Bauchspeicheldrüse, also wenn sie erlaubt ist, dann merkt man das in Solar Plexus. Wenn es erlaubt ist, kann dieses Feuer aufsteigen, kann sich dieses Feuer ausdehnen, muss nicht mal in einen Akt reingehen, wenn es erlaubt ist. Und wenn es nicht erlaubt ist, dann wird dieses Feuer immer unterdrückt. Und wenn dieses Feuer unterdrückt wird im Körper, muss es irgendwo einen Weg suchen, um hochzuschießen. Dann hat die Dame wieder einen hohen Blutdruck. Sobald es irgendwas im Leben passiert, wo Wut auftaucht, die nicht sein darf, weil die Mutter das auch so gemacht hat, wird es depressed, unterdrückt. Und wenn es unterdrückt wird, dann sucht sich das wieder den Weg und dann kommt hoher Blutdruck zustande. Also es ist ein Glaubensmuster, was übernommen ist. Es ist nicht die Krankheit, die übernommen ist. Dann gibt es die Leute, die vielleicht nicht aktuell krank sind, aber ständig Müdigkeit haben und nicht in die Puschen kommen und was weiß ich was alles. So, was passiert da bei diesen Menschen? Wo ist die Ausrichtung? Auf was hat der Mensch jetzt seine Ausrichtung gelegt? Sobald der Mensch in dem Moment sagt, ach, ich habe heute so viel getan, laufen Glaubensmuster von Mama oder von Papa oder von Oma, jetzt muss ich mich ausruhen. So, jetzt habe ich mich ausgeruht und jetzt stehe ich auf, jetzt habe ich ein bisschen Kraft, das zu tun und jetzt muss ich wieder mich ausruhen. Was passiert da? Ich habe Verhaltensmuster und Glaubensmuster von meinen Eltern oder Gesellschaft übernommen. Wenn ich gearbeitet habe, muss ich mich ausruhen. Wenn ich gegessen habe, muss ich mich ausruhen. Wenn ich jetzt 8 Stunden gearbeitet habe, muss ich mich ausruhen. Und ständig tue ich etwas, um mich auszuruhen. Warum geschieht es nicht so, während ich tue, dass ich ausgeruht bin? Das heißt, ich trenne mich von der Tat, in der ich bin. Und irgendwann, wenn die Tat erledigt ist, kommt der schöne Teil, dann darf ich mich ausruhen. Dann kommt die Ruhe. Und das Beste noch, dann lobe ich mich noch mit Essen. Das hast du fein gemacht. Jetzt kriege ich das Essen und jetzt kriege ich die Ruhe. Und vorher war es alles Anstrengung. Das heißt, diese Trennung zwischen Bewegung und Passivität hat unterschiedliche Glaubensmuster, die wir von Eltern übernommen haben. Hat der Vater viel gearbeitet, hat er sich viel angestrengt, hat er ganz lange gearbeitet, übernimmt das Kind ein Muster, oh, Arbeit ist schwer, man muss lange was tun, um irgendwas im Leben zu erreichen. So. Und wenn dieses Muster in einem Menschen vorhanden ist und der Mensch arbeitet, ist seine Arbeit durch dieses Muster beeinflusst. Das heißt, dass seine Arbeit schwierig ist, anstrengend ist, lang ist. So, das heißt, dass der Mensch wieder Ruhe braucht. Weil alles, was wir tun oder nicht tun, mit irgendeinem Glaubensmuster beseelt ist. Wenn wir aber diese Glaubensmuster eliminieren und uns auf die Tat ausrichten und uns in diese Tat erleben, werden wir merken, dass jedes Tun oder auch Nichttun uns Kraft gibt. So, wenn ich arbeite, kann ich mich darauf ausrichten, was kann ich erleben? Wo spüre ich die Kraft jetzt? Was passiert, wenn ich den Arm so bewege? Oder was passiert, wenn ich das oder jenes tue? Wie ist es, wenn ich in den Garten gehe und mich so bücke oder so sitze? Wie fühlt sich der Körper an? Wenn ich bewusst bin mit meiner Tat, werde ich erfahren, dass das Leben mich mit Kraft füllt. Und das ist das, was ich sage, dass der Körper ein Resultat unseres Denken ist.
Oder Glaubens, so wie du in dem Fall.
Ja, ja.
Ja, interessant, ja.
Glauben, dass wir 8 Stunden Schlaf brauchen, um ausgerutscht zu sein. Es hat irgendwie ein Arzt irgendwann erfunden und hat gesagt, ja, das und das braucht es und dann steht es da und da. Wir denken, wir brauchen 8 Stunden, um zu schlafen. Dann gibt es noch jemanden, der ausgedacht hat, am besten ist, wenn wir von 10 bis 6 Uhr schlafen. Das ist die beste Zeit. Dann gibt es noch Leute, die sagen, oh, da und da ist es die beste Zeit zu essen. Da verdaut der Magen besser. Also wir halten uns an irgendwelche Glaubensmuster, irgendwelche Erfahrungen, obwohl wir unterschiedliche Typen sind und nicht das Leben, was wirklich als Offenheit gegeben ist. Ne? Weil wir dem nicht trauen, was aus uns herauskommt, weil diese Glaubensmuster oder auch Programmierung von Wissenschaftlern, von Ärzten, von Gesellschaft und Eltern uns präsentiert worden sind, die wir gegessen haben und als wahr erklären.
Also bei mir läuft es so, ich höre bestimmte Hinweise und entweder triggert das bei mir etwas oder nicht. Wenn es irgendwie etwas triggert, dann habe ich die Energie, das vielleicht auszuprobieren. Und wenn ich dann merke, das tut mir gut, das stimmt im Moment, dann bleibt es vielleicht, wird vielleicht auch zu einer Gewohnheit, die aber auch irgendwann sich wieder ändern kann. Und wenn ich merke, nee, das, wenn ich das mache, dann ist es, ja, tut es mir doch nicht so gut, dann, ja, dann fällt es eben wieder weg.
Ja.
Das ist interessant. Und nochmal auf deinen Körper als Resultat deines Denkens, könnte man das vervollständigen und deines Fühlens, also deiner Emotionen?
Gedanken sind Gefühle und Gefühle sind Gedanken. Mhm. Also das ist nicht getrennt voneinander. Sobald ich etwas denke, nehmen wir ein Beispiel, Donald Trump, habe ich einen Gedanken und dann kommt Dalai Lama und da ist schon wieder ein anderes. Und dann, das sind einfach Bewegungen, die im Körper passieren. Und es liegt da dann, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dieser Bewegung, die da ist? Ich hatte jetzt eine Woche, habe ich beobachtet, ich gebe Yogakurse, die mir total viel Spaß machen und bin schon auch lange dabei. Und ich hatte eine Woche jetzt, wo dieses Gefühl war, oh, jetzt aber ausruhen, jetzt aber dies oder jenes. Und ich konnte das kurz beobachten, was sich da zeigte, und das war ein so, ja, jetzt ist Weihnachten, jetzt sind schöne Lichter, jetzt könnte man auf den Weihnachtsmarkt gehen und jetzt könnte dies und jetzt könnte das. Also ein Feld war da, der spielen wollte, der ist ja nichts Schlechtes am Spielen, aber der sagte, ach, das ist schön, das ist schön, das ist schön, aber nicht wirklich Entscheidung war für diese Yogakurse. Das heißt, in einem kurzen Moment, wo ich es klar war, habe ich gesagt, okay, Yogakurse, das ist das, was ich gerne tue. Und ich habe gemerkt, das switchte sofort um. Und sofort in diesem Moment, wo die Entscheidung für Yogakurse gefallen war, ist der Körper voller Freude, voller Kraft und diese Müdigkeit ist weg.
Ja. Kann ich mein Denken selber kreieren? Und wenn ja, wer ist das, der das macht?
Also Kreativität ist etwas, wo eine Idee aufkommt. Ich möchte jetzt in ein Haus einziehen und dieses Haus soll so und so gestaltet werden. Das und das soll es sein. Und dann gehe ich in diesen Raum und gestalte diesen Raum. Auch ich möchte eine Couch so und ich möchte diese Farbe so und so weiter. Es ist etwas, was dein wahren Gefühl und deine wahren, ich sage auch Identität, die nicht aus einer Vorstellung kommt, es müsste so und so sein, damit es den anderen gefällt, sondern deine wahre Identität. Wir haben auch eine wahre Identität. Und diese wahre Identität, die entspringt aus dem Sein, der du wirklich bist in diesem Moment. Und wenn du sagst, mein Schlafzimmer soll jetzt weiß sein und gelbe Blumen haben und lila Decke und das entspricht dir, dann bist du das. Aber du tust es nicht für jemanden, um Anerkennung zu bekommen.
Das ist ja klar, aber also ich habe die Erfahrung, wenn ich genau hinschaue, passieren Gedanken einfach nur. Also da bin ich hilflos. Die können kommen und können gehen. Ich kann denken, ah, jetzt das würde ich nicht gerne denken, aber das hilft nichts. Also
okay, verstehe ich, was du meinst. In dem Moment, wenn solche Gedanken kommen, kenne ich auch, wir können in diesem Moment umswitchen und uns auf etwas anderes ausrichten. Und je mehr wir dieses geübt haben, weil das ist noch im Bewusstsein drin, uns wird ständig in der Kindheit schlechtes Gewissen reingefuttert. Und du, guck mal, wie du dich benimmst und denk an die anderen und bla 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 und sowas. Und wenn das und jenes passiert, also diese ganzen Horrorszenarien, die haben nur dann eine Aktivität in unserem Gehirn, wenn wir nicht stabil sind, unsere Aufmerksamkeit auf das auszurichten, wo wir hingehen wollen. Angenommen, du fährst Auto und bist auf einer Autobahn und dreispurig und es passiert ganz viel, deine Aufmerksamkeit ist beim Autofahren. So, sobald du in Rückspiegel gucken würdest, was macht das gelbe Auto, was macht das grüne Auto hinter mir, machst du einen Unfall. Das heißt, deine Aufmerksamkeit ist so geschult, achtsam in diesem Verkehr zu sein, um keinen Unfall zu bauen. Also es geht einfach um eine Achtsamkeit in diesem Moment. Und die kann man schulen. Ja, also wenn jemand jetzt auf dich zukommen würde, betrunken und will dich anpöbeln oder was auch immer, bist du achtsam genug, und dich wegzudrehen und wegzugehen oder diesen Menschen abzuhalten. Du willst das einfach nicht in diesem Moment. Und da ist eine Entscheidungskraft, okay, tschüss, ne, nicht meine Ebene, ich gehe da. Und das kann man üben.
Das ist,
meinst du so?
Ja. Noch gerade dazu. Und das ist, was passiert. Und das Üben ist auch das, was passiert. Wenn das Leben in der Form durch mich fließen will, durch diesen Körper, diese Form, dann passiert das, klar.
Aber du bist auch der Entscheidungsträger. Und das, die Verantwortung kannst du nicht dem Leben abgeben. Weil du entscheidest, du bist der Entscheidungsträger für den Moment. Du bist der Entscheidungsträger, wenn du im Auto fährst, wenn du am Lenkrad sitzt. Da kommt nicht das Leben und fließt durch dich durch und der Wagen fährt, sondern du entscheidest dich, das zu lenken.
Das Leben, so. Ich bin ja das Leben, das ist ja kein Unterschied, so. Genau.
So, und wenn du dich entscheidest fürs Lenken, wo deine Ausrichtung hingehen kann, ob du jetzt den Gedanken A folgst, der sagt, oh, heute wird ein scheiß Tag, oder dem Gedanken B, ich mache auch heute aus meinem Tag ein super Fest, das ist deine Entscheidung. Du bist das Leben wirkt durch dich, also es geht darum, wo richte ich mich für was aus?
Ja, können wir so stehen lassen, obwohl ich eben da mehr die Non-Dualitätssicht habe, die ein bisschen anders ist.
Auch eine Non-Dualität oder das Advaita besagt, hat vier Prinzipien, und zwar die Integrität, die Selbstverantwortung, Bereicherung und das dritte und Authentizität. So, das heißt, dass ich in dem Moment für das, was ich tue, das, was ich denke, dass ich, was ich fühle, verantwortlich bin. Ich kann es nicht sagen, da ist niemand da, da ist wohl jemand da, aber nicht derjenige, der sich identifiziert, sondern derjenige, der dafür Verantwortung trägt, was er sagt, was er fühlt, was er gibt.
Ja, natürlich, man kann alles benutzen in einer komischen Weise. Nur eben, wenn das so gesagt wird, dann passiert bei den Menschen sehr schnell, meiner Erfahrung nach, dass sie sich dadurch als getrenntes Wesen sehen. Man muss immer dabei sagen, das erscheint so, aber in Wirklichkeit ist natürlich keine Trennung da und in Wirklichkeit ist es nur das Leben, das spielt. Das ist, ja.
Das Leben spielt, aber das Leben ist auch nicht nur, dass es nur spielt. Im Leben müssen Entscheidungen getroffen werden.
Ja, das Leben spielt Entscheidungen treffen, natürlich.
So, und ich kann nicht sagen, ich fahre Auto und spiele Entscheidungen treffen.
Nee, das Leben...
Nach Hies fährt Auto und sie lenkt das Steuer.
Klar.
Da ist doch jemand da.
Klar, natürlich.
Wenn du mit dem jemand kein Problem hast, dann siehst du Menschen mit einem göttlichen Wesen, die entspannt sind hinterm Steuer und lenken. Und das ist das, was ich sage. Diese Entscheidungskraft ist die Handlungsfähigkeit in einem Menschen, die den Menschen in eine Kraft führt. Wenn ich in meinen Ausdrücken benutzen würde, ganz praktisch in Yogastunden, ja, schau mal, wie sich das durch ergibt und fließt und strömt und was auch immer. Der Mensch, wenn er in Yogastunden ist, braucht praktische Hinweise. Da ist das Bein. Guck, wenn das Bein so und so gedehnt wird. Wie ist das denn für dich? Da sagt der Mensch, oh, da zieht es, da ist eine Enge oder da brauche ich eine Unterstützung. Konkret. Und wenn wir konkret bleiben, bleiben wir auf der Erde hier. Und das auf der Erde bei dem Körper. Bei dem Körper und dem göttlichen Ich Bin. Und das können wir nicht trennen voneinander. Und dafür ist es für jeden Menschen wichtig zu schauen, für das, was ich mich ausrichte, ob ich eine Zusage bei einer Frau in K&K gebe oder mir Zusage gebe, ich möchte ganzheitlich gesund werden oder mir eine Zusage gebe, ich will zu meiner Tante nach Amerika fahren, dass ich da authentisch bin und sage, ich bin derjenige, der das will und dafür trage ich die Verantwortung für meine Schritte, die ich da bewegen möchte in diese Richtung. Und wenn ich da meine Entscheidungskraft hinlenke, der Wille, der ich bin, ist ein Wille, der aus der göttlichen Präsenz geschieht. Der wird dich führen und erfüllen, das, was im Plan, da, um deine Bewusstheit zu entwickeln, steht.
Der Wille braucht gar nicht irgendwo herzukommen, der ist das Göttliche selbst, wenn er als mein Wille erscheint. Oder als jemand anders Wille, das ist klar.
Ja, aber wenn ich mich für etwas ausrichte, da ist der Wille, der die Möglichkeiten dem Menschen öffnet, was geht. Ja? Der Wille ist nur ein Werkzeug für jenigen, der genau spürt auch in diesem Moment, wie bei einer Eisdiele Schock oder Vanilleeis, das ist es. Schoko will ich, ne? Der andere sagt, ich will Vanille. Also es ist etwas in uns, das wir Willen nennen, dass es die göttliche Präsenz ist, wie auch immer wir es kleiden. Das ist das Entscheidende, das, was uns da drin unterstützen kann, authentisch zu sein, in jedem Moment.
Du hast
und die Aufmerksamkeit ja, ist das, was das abrufen kann, die Aufmerksamkeit. Ja?
Du hast eben erwähnt mit der Yogastunde, wie du das da ausdrückst. Natürlich sprichst, also ich würde auch nur über Non-Dualität oder in dieser Form sprechen mit Menschen, wo ich weiß, die sind offen dafür oder die fragen mich danach. Ja. Das ist ganz klar, dass man in einer bestimmten Umgebung in einer bestimmten Weise spricht. Das machst du bestimmt auch so, ne?
Es ist für mich gleich. Also ich sage mal so, sind jetzt nicht Menschen, die auf der Suche sind oder so. Aber es ist wichtig, dass der Mensch, dem ich begegne, die Information erhält, die ihn bereichert. Und ich sehe das ganz einfach. Du hast das für dich klar und ich sehe das bei den Menschen, die das propagieren. Es ist einfach sehr weit vom Menschen entfernt und einfach nicht praktisch umsetzbar. Ich habe hier Leute, die 15 Jahre zu irgendwelchen Advaita-Lehrern gehen und was auch immer, die ständig sagen, da ist niemand da und das geschieht und passiert und die haben konkrete Schwierigkeiten zu Hause und dann sitzen die, da setze ich mal hin und wenn dein Mann sauer ist, stell dir vor, da ist niemand da und die Frau kocht oder was auch immer. Also es sind einfach Sachen, es ist jetzt nicht abwertend, sondern einfach nicht praktisch umsetzbar für den Alltag, für den Menschen. Wenn ich den Menschen sage, guck ins linke Auge, es ist praktisch und umsetzbar und der Mensch kann reflektieren und es hilft ihm weiter. Was bringt uns in Bewegung? Uns bringt in Bewegung Handlung und bewusstes Wahrnehmen. Uns bringt nicht eine Theorie über etwas in Bewegung, sondern das bringt nur das Gehirn zum Konsumieren in Bewegung, wo es auch im Grunde genommen in einem Regal liegen bleibt, wo der Mensch sagt, ach, das habe ich schon mal gehört, das weiß ich auch und dies und jenes, aber es wird nicht in die Handlung gebracht. Und alles, was nicht in die Handlung gebracht wird, bremst jeden Menschen in seine Selbstverwirklichung, weil der Mensch nicht imstande ist und nicht fähig ist, Selbstverantwortung zu tragen. Und warum nicht? Weil der besagte Lehrer nicht imstande ist, dem Menschen Werkzeug zu geben, womit er hantieren kann, um eine Erfahrung zu machen, die ihn zur Selbstverwirklichung führt.
Ja, ich könnte eigentlich jetzt zu jedem Punkt was sagen, aber es geht ja auch nicht darum, was ich sage, sondern beim Interview darum, was du sagst. Und darum überlasse ich jetzt mal wieder Sabine das Wort.
Ja, sehr interessant. Danke euch. Das hat mich eben auch sehr berührt und angesprochen, weil ich konnte für mich auch die Erfahrung machen, die letzten 2-3 Jahre, wie als hätte ich 2 Extreme gelebt. Erst das eine Extrem so, dass ich das nicht von diesem Advaita vorher noch nichts gehört hatte oder wie auch immer. Und als das dann kam und wir viele Satsang-Lehrer interviewt hatten in GTV, dann war bei mir kam das auch so eine Bewegung, so ich muss mich, also so ein innerlicher Kampf, ich muss mich jetzt entscheiden oder ich muss das trennen, so entweder ja für was denn, für was gehe ich? Nein, ich habe einen Willen, nein, ich habe keinen Willen. Da war ein richtig ein innerlicher Kampf in mir und dann habe ich gemerkt, die letzten Jahre, also ich komme von meinem Menschsein irgendwie weg. Also ja. Ich konnte das richtig spüren. Ich war mehr irgendwie in so einem, ich war wirklich in so einem Konzept gefangen, so irgendwie. Und nicht, dass das nicht wahr wäre. Ich kann die Wahrheit auch drin spüren, aber ich konnte spüren, wie das zusammengekommen ist beides. Dass da ist, war wie so eine tiefe Erkenntnis in mir. Ich muss das nicht trennen. Das gehört zusammen. Das ist gar nicht entweder oder. Oh, das war für mich so eine Erleichterung, wieder ein Ankommen und da so ein Kampf aufgehört. Da bin ich total dankbar. Ja, ich glaube, dass das vielen, glaube ich, so geht.
Du hast das sehr schön erklärt, weil zum Beispiel, wenn Ehepaare zu mir kommen und beide sind auf Advaita ausgerichtet und ständig ist niemand da zu Hause. Ich sagte, wer kocht denn? Wer geht denn zur Arbeit? So, und da werden die Menschen sehr schnell auf sich gestellt und sagen, ja, da gibt's doch jemanden, der irgendwas tut und kocht und spricht und was auch immer. Das heißt, dass die Menschen diese menschliche, so wie du sagst, den menschlichen Teil total vergessen und sich von allem distanzieren und die Gefühlsebene total kühl ist und die Menschen dann, wenn die dann zum Beispiel Emotionen oder eine Diskussion kommt und dann sitzen beide nebeneinander und sagen, du, ist niemand da, der andere sagt, ist auch niemand da, na und wie wird das Problem dann geklärt, ne? Wird nicht, ist ja niemand da, der zur Werkstatt mit dem Auto fahren muss und Ölwechsel machen muss, so. Das heißt, die sind einfach viele Menschen, die sich das als Konzept runtergeladen haben, wie eine App ins Gehirn und haben gar keinen Bezug dazu. Und wie schaffe ich einen Bezug dazu zu Advaita, wenn ich mich als Menschen sehe, der fähig ist oder bereit ist, Verantwortung für eigene Taten im Leben zu übernehmen. Ganz einfach ausgedrückt. Ohne Geschehen, ohne Gehen, ohne Leben oder was auch immer. Bin ich dafür geeignet, um Verantwortung im Leben zu übernehmen? Ich kenne viele Menschen, die sagen, oh, ich habe eine tolle Gabe und ich möchte mich verwirklichen und dies und jenes. So, wir starten das Programm und der Mensch entwickelt sich, merkt, seine Fähigkeiten kommen gut an und dies und jenes. Und dann kommt es, der Mensch muss jetzt zum Beispiel einen Raum übernehmen, der Massageraum. Und dann geht es um Verträge zu übernehmen. Ja, ich muss da Miete bezahlen, ich habe da eine Verantwortung und wenn die Leute nicht kommen und dies und jenes. Das kommt in einen praktischen Teil, wo der Mensch dann merkt, oh, da muss ich aber eine Verantwortung tragen, da kann ich nicht sagen, da ist niemand da. Da muss ich eine Verantwortung tragen, ganz klar. Und da kommt eine Präsenz aus mir heraus, die sagt, okay, das mache ich. Und wenn ich in dem Moment sage, ich mache das, kommt nochmal eine Kraft in mein System, die innerlich dich so initiiert in deinem Vertrauen, dass du weißt, dass das Ding fluppt, was du da machst. Weil du bereit bist, diese Verantwortung über diesen Raum zu übernehmen. Das ist ganz klare Geschichte.
Ja, also das wollte ich nur berichten, dass ich einfach genau dieses irgendwie zurückkommst und zum Mensch, zum Bewusst, also beides verbunden, zum bewussten Menschsein. Ich glaube, das verbindet beides wieder. Ja,
ja, genau das.
Das ist ein endloses Thema, glaube ich. Das ist immer wieder auch interessant. Ja, genau. Ja. Ja, wir haben ja, wie gesagt, die Punkte, die das sind die unentdeckten Möglichkeiten, ne, die wir so haben. Da sind wir wieder beim Thema. Das schließt sich der Kreis. Genau. Und dein Körper als Resultat deines Denkens, das fließt da auch mit rein. Je nachdem, es geschieht nach deinem, ne, wenn ich das, also so wie ich es auch bei mir, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, beobachten konnte, das als Konzept hatte, dann war da so eine Unbeweglichkeit als Mensch. Also ich habe das so erlebt, eine Zeit lang, bis ich es wieder zusammenbringen konnte jetzt und eine neue Wachheit, eine neue Lebendigkeit, die ich wieder fühlen kann. Mhm. Und und auch die Erfüllung durch Ausrichtung der eigenen Wünsche, da hattest du auch in Klammern im morphogenetischen Feld sozusagen, könnte man auch sozusagen, geht es ja einerseits darum, keine wunschlos zu werden und andererseits aber auch als Mensch habe ich Wünsche. Und für mich war es immer schwierig, überhaupt meine Wünsche überhaupt wahrzunehmen und geschweige denn die auszudrücken und hatte dann, war für mich jetzt erstmal der Weg, überhaupt erstmal mit mir anzufangen, meine Wünsche wahrzunehmen, auszudrücken und nicht nur die Wünsche anderer. Also das gehört auch zum Menschsein dazu für mich. Und deswegen, das hast du auch, war sehr schön, was du darüber auch gesagt hast und gesprochen hast.
Ja. Bei den Wünschen würde ich noch was dazu gerne sagen. Und zwar ist es so, wir hatten dieses große Seminar jetzt in der Toskana und es ging um Wünsche und es ging wirklich um praktisch. Nicht nur so vorstellen, ach, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne und das hätte ich gerne, darum geht es nicht. Mhm. Die Menschen hatten wirklich Prozesse gehabt und es ist einfach so, sobald ein Wunsch in uns auftaucht, weil es schon in uns auftaucht, meint Gott uns. Sonst wäre es gar nicht da. Das ist schon der erste Schlüssel, wo wir wissen, das kommt von Gott. So. Der zweite Schlüssel ist, was passiert, wenn ich diesen Wunsch erhalte? Was mache ich damit? So, da gibt es zwei Modalitäten. Die eine Modalität, die zündet und sagt, boah, wie kann ich es verwirklichen? Die zweite Modalität sagt, ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Andere Dinge sind wichtiger. So, und wie gehe ich jetzt mit diesem Wunsch, der aktuell da ist, um? Und es gab einige Aufgaben, wo die Menschen sich diesen Wunsch durchlesen mussten, den anderen anschauen dabei mussten und immer wieder, wenn dieser Wunsch kam, beobachtet konnten, wo sie mit diesem Wunsch, damit er erfüllt werden kann, wie viele Konflikte noch im Wege stehen. erlaubt mir das mein Mann, dass ich diese Reise mache? Oder habe ich dann genug Geld und dies und jenes? Das alle diese Systeme, die dann sind, die diese Erfüllung des Wunsches verhindern, die müssen erstmal eliminiert werden. So, und wenn ich mich ja darüber im Klaren bin und merke, boah, der Wunsch ist jetzt ausgerichtet, das habe ich durchleuchtet und das habe ich durchleuchtet, dann spürt man automatisch eine große Öffnung. Und durch diese große Öffnung kommt eine gewisse Anziehung. Anziehung und eine Begeisterung, wenn man sieht, wenn ein kleines Kind irgendwas gefunden hat, einen 10 Euro auf der Straße, Mama, guck mal, ich habe einen 10 Euro gefunden. Diese Begeisterung ist ungefähr da. So, und diese Begeisterung, die dann aus einem herausströmt, bekommt keinen Widerstand. Das geht gar nicht. Weil das den anderen so in dem Moment ja berührt, wo der andere sagt, boah, Mensch, ich würde gerne auch noch andere Dinge machen. Und das ist der Punkt, wo wir den anderen Menschen darin auch bereichern. Wenn wir unsere Begeisterung oder Wunscherfüllung leben, dieses Esprit oder Inspiration, die in dem Moment durch uns verströmt wird, berührt und erinnert den anderen, dass er in sich das genau das Gleiche hat und anstößt, die Dinge in Bewegung zu setzen.
Ja, sehr schön.
Und das ist das mit diesem morphogenetischen Feld, das ist das, was dann aus mir herausströmt. Und wenn dieses Feld einfach sich weitet, werden plötzlich Sachen möglich und der Raum der Möglichkeiten wird zutage. Also es wird ganz ein alltägliches Gebrauchspalast, würde ich sagen, wo man sagen kann, oh, da gehe ich hin und das ist möglich, oh, da gehe ich hin, das ist auch noch möglich. So, und so bewege ich mich, auch wenn wir hier an irgendwelchen Sachen stehen, dann ist es nicht so, oh, scheiße, geht nicht, sondern was ist möglich? Was ist möglich, was geht?
Ja, was ist möglich und was habe ich zu geben, was kann ich geben für diese? Ja, das. Ja. Ja.
Ich habe auch gesehen, bei einige Menschen sind gruppenbezogen. Und wenn die Freundin jetzt zu diesem Seminar nicht fährt, dann fahre ich auch nicht mit. Kennt man. Wenn man essen geht und Weihnachtsfeier ist und wenn die drei Personen da sind, gehe ich nicht. Aber wenn die zwei sind, dann gehe ich doch. So, wie schnell lässt sich ein Mensch von seinem wahren Impuls beeinflussen durch die Begebenheiten im Außen? Ja. Und viele, und das hatten wir am Anfang auch gehabt, wo Leute angerufen haben, oh, ist der bei dem Seminar oder das oder jenes? Wir haben das einfach gecuttet, damit die Menschen sich auf die Erfahrung einlassen und nicht auf ihre Komfortzonen, die im Verstand vorprogrammiert sind und sagen, das ist gut und das ist nicht gut und das darfst du und das darfst du nicht. Also das ist das, was für uns auch wichtig ist, keine Komfortzonen des Menschen in seinem Verstand zu unterstützen.
Ja.
Ja, und dann kommen genauso Menschen zu dir, für die das stimmt. Ne? Das ist eine Resonanz, die genau, für die das genau stimmig ist, was du sagst.
Und bist und ausstrahlst, ja.
Ja.
So ist es. Schönes Spiel. Immer wieder schön.
Es ist total entspannend. Also ich finde das sehr entspannend. Je klarer man selber ist, desto mehr klare Menschen kommen und desto mehr Menschen, die bereit sind und einfach das, was wir erleben, ist eine reine Freude, eine Explosion von Freude in den Seminaren. Ne? Weil die Menschen ausgerichtet sind, ich will was in meinem Leben bewegen, ich will Veränderung und da kommt ganz andere Motivation. Ne?
Sehr schön. Also für mich ist irgendwie ruhig geworden. Für mich ist es so rund für heute, für das Interview. Und ja, wie ist es für dich, Devasidu?
Zu dem zweiten Punkt, dein Körper als Resultat deines Denkens, möchte ich doch noch was sagen. Und zwar, ich habe verstanden, wie du das meinst, und da habe ich auch ein Ja zu. Aber dieser Satz jetzt für sich genommen, gibt bei mir so das Gefühl, dass man meinen könnte, wenn ich jetzt denke, ich bin ganz schlank und ich habe super Bauchmuskeln, dann brauche ich nur oft genug das zu denken und dann ist es so.
Na, das ist damit nicht gemeint.
Das meine ich auch verstanden zu haben, aber vielleicht kannst du das nochmal ganz deutlich sagen.
Ja, also es geht eher mehr darum zu schauen, also bleiben wir bei der Dünne oder bei der Dicke. Ein Mensch, der zum Beispiel sehr dick ist und dünn sein will, aber nicht bereit ist zu gucken, welche Glaubensmuster seine ja, Fülle nähren. Zum Beispiel, ich will mir das Glaubensmuster nicht angucken, wie mein Vater mich geschlagen hat. Ich will mir, was ist da entstanden und dies und jenes. Wenn ich mich von diesem Glaubensmuster nicht befreie und mir diese Emotionen nicht, auch nicht mit diesen Emotionen abschließe, dann sind das Energien, die ich vermeiden möchte. Und wenn ich sie vermeide, benutze ich etwas dafür. Der eine das Rauchen, der andere Fernseh gucken, der dritte das Essen und viel mehr kennen wir. Und wenn ich bereit bin, dahinter zu schauen, was ist es, wenn ich zum Beispiel jemanden hier habe, der sehr dick ist, der von mir sagt, ja, du ernährst dich gesund und bla und dies und jenes, ist es für mich nicht für diesen Menschen als erstes zu sagen, ich mache dir einen super Plan und du wirst schlank. Das habe ich 6 Jahre im Fitnessstudio gemacht. Die Leute hatten Erfolge. Die haben sehr schnell abgenommen. Aber sobald ein emotionaler Crash kam in der Familie, dann sind die abgestürzt und die alten Mechanismen und Verhaltensmuster dockten wieder an. Und der Mensch hat wieder das alte, gewohnte Verhalten übernommen. So, das heißt, ich muss erstmal meine Festplatte, die ich da habe, mit den alten Viren abschließen oder sie löschen, komplett löschen, um mich dafür auszurichten, was ich wirklich in meinem Leben will. Wenn ich denke, oh, jetzt will ich einen super Bauchmuskel haben und gucke mir wie man Bauchmuskelübungen im Fernsehen macht, davon kommt der Muskel nicht. Wenn ich mich dafür ausrichte, dass ich das haben will, in dieser Form, dann weiß ich auch, ich muss was dafür tun. So, das ist der nächste Gedanke. Der nächste Gedanke ist ja, die Idee, die essentielle Idee ist, schlanken Bauch. Die zweite, ja, aber wenn du den haben möchtest, musst du auch was dafür tun. Sei es die Ernährung verändern, sei es die Glaubensmuster zu eliminieren. Wenn es mir schlecht geht, futter ich, sondern wenn es mir schlecht ist, gucke ich mir an, was dahinter ist. Und der dritte Impuls ist, wenn ich etwas verändern möchte an meinem Körper, muss ich was dafür tun. Und dann kommt ein vierter Glaubensmuster, ja, aber ich arbeite 8 Stunden auf dem Bau und ich war 8 Stunden in der Arbeit am Schreibtisch und da habe ich keinen Bock mehr ins Fitnessstudio zu gehen oder irgendwelche Übungen zu machen. Und auch da sage ich, da kommt wieder eine Vorstellung, was muss ich alles tun, um das zu erreichen? Und da kommen wir wieder auf den Grundsatz. Das kann ich aber nicht, weil ich A, die Zeit nicht habe, B, die Lust nicht mehr dazu habe. So, wenn ich mich aber dafür ausrichte, ich will es und ich will was dafür tun, dann bin ich bereit, die Dinge und die Verantwortung darüber zu übernehmen, das in eine Handlung zu bringen, um das zu verwirklichen, was ich mir wirklich wünsche. Tutto
Ja, also hast du schön nochmal erklärt.
completo? Ja.
Vielleicht möchtest du noch ein bisschen über deine Angebote sprechen, die sich ja in den letzten Zeit so auch verändert haben.
Ja, das eine Angebot, das was ich jetzt in dem Seminar gebe, ist ja die Kundalini-Arbeit. Und die Menschen werden durch einige Übungen, die im Seminar passieren, in ihre Wahrnehmung hinein begleitet. sodass der Mensch nicht mehr denkt über Glaubensmuster, nicht irgendwas löschen muss und nicht noch mehr Philosophie speichert, sondern auf sich zurückgestellt ist, um zu reflektieren, was der Körper mir sagt. Was ist jetzt das Resultat von dem, was ich bis jetzt gelebt habe? So, und durch diese Übungen, die die Menschen während des Seminars bekommen, kommen sie sich näher in einen Raum der Wahrnehmung. Und im Raum der Wahrnehmung bin ich fähig zu schauen, was mir entspricht, wer ich wirklich bin. Weil ich das in dem Moment A wahrnehme, B spüre. Und auch manche sehen es in dem Moment, was mit ihnen geschieht. Und somit öffnet sich die Bewusstheit des Menschen für sich selbst. Und das ist, ich würde sagen, das ist ja das Ziel des Seminars, dass die Menschen immer mehr Selbstvertrauen haben, auf ihren Bauch zu hören. Und plump ausgedrückt, ich unterstütze von dem Menschen seine eigene Bauchkraft. Und die Bauchkraft des Buddhas ist das Sein. Und wenn der Mensch seine eigene Bauchkraft wahrnimmt und ihr treu bleibt, dann ist er automatisch in seine Kraft. Und der zweite Aspekt, was jetzt in diesen 7 Tage, was wir jetzt haben, passiert, das ist Übung rankommen werden an die Menschen, wo der Mensch sein drittes Auge öffnen kann, wo viele sagen, ach, das kann ich ja nicht, bei mir doch nicht, bei den anderen ja und dies und jenes. Und jeder Mensch hat durch das dritte Auge, was im Grunde genommen das unsere göttliche Potenzial ist, A, nach innen zu schauen, B, auch sogar Sachen vorauszuschauen und wahrnehmen zu können. Und auch auf diese Sicht sich zu verlassen. Und das ist das, was durch einige Übungen, die nicht festgelegt sind, die nicht als Programm erscheinen, sondern aus dem Jetzt heraus den Menschen übermittelt werden, die sie machen können, wo diese ganze Wahrnehmung in den Menschen sich öffnet und er einen Einblick bekommt in seine Gaben, in seine Kräfte, ja, und auch in was alles möglich ist, wenn der Mensch komplett heil ist. Ja. So, das sind die 2 Gebiete, die jetzt im Moment bei den Menschen geöffnet werden durch die unterschiedlichen Übungen, die während des Seminars angeboten werden.
Und du bietest auch weiterhin Einzelsessions an, auch per Skype, ja, oder was?
Ja, es gibt auch per Skype Einzelsession. Die Leute, die können auch bei uns für Tage kommen, für einen Prozess oder so. Ich habe auch einige Menschen hier gehabt, die ganz lange mit uns zusammengelebt haben, um einen gewissen Heilungsprozess zu fördern, wenn es auch um starke Krankheiten geht, wo sie den ganzen Support von mir hier bekommen. Und auch natürlich durch gesunde Ernährung und Entgiftung, die auch bei den Menschen, wenn die dann grundlegend auch ihren Körper säubern wollen, reinigen wollen, die Möglichkeit auch hier im Haus gegeben wird. Ich sehe den Menschen als ganzheitlich, und zwar, wenn der Körper in seinem Zellgedächtnis alte Glaubensmuster hat, die durch Schocksituationen sich verkapseln, ist das eine dichte Materie, die aus dem Körpersystem sehr schlecht nur durch Fühlen oder nur durch Erkennen herausgeschleudert wird. Also der Körper braucht oft noch mechanische Sachen, um das herauszuleiten. Mechanisch ist für mich eine bestimmte Nahrungsweise und auch bestimmte Kräuter, die wir hier im Hause nutzen, um den Körper zu entgiften, um besser den Körper A wahrnehmen zu können und die eigenen Kräfte mehr verfügbar in dem Moment zu haben.
Ja, okay. Sabine, hast du auch noch Fragen, oder?
Nö, ich wollte auch nur abschließend sagen, also ja, das finde ich ein schönes ganzheitliches Angebot. Genau, das ist für mich auch sehr rund, weil Körper ist für mich auch wichtig. Durch den Körper fließt alles und umso feinfühliger kann ich mit meinem Körper sein, kann umso bewusster kann ich wiederum sein. Also spielt für mich alles zusammen und so spüre ich das auch. Und deswegen, für mich ist es Für mich ist es rund. Ja, ich den danke sehr.
Den letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, den war sehr, ich komme dir diesmal voraus, sind die Tiere. Und zwar, es ist so, dass wir am 24. am Heiligabend hier eine bio-vegetarische Festmahl anbieten an die Menschen oder ein Buffet, wo jeder herzlich willkommen ist und wir die ganzen Spenden, die wir an diesem Abend einnehmen, den Tierheim Münster übergeben wollen. Das ist das, was mich dieses Jahr bewegt hat, aktiv zu sein für die Tiere.
Ja, schön.
Ja. Sehr schön. Ich bin allerdings jetzt auch neu im Facebook, wenn mich jemand erreichen möchte per Facebook. Und durch Facebook hat mich dieses Jahr wirklich animiert, für die Tiere was zu tun. Denn ich sehe, dass die Tiere auch wirklich die ehrlichsten und authentischsten Therapeuten sind, die uns immer zur Seite stehen.
Absolut. Ja. Unter welchem Namen bist du auf Facebook? Unter Nahis oder?
Nahis I. J. Punkt, ne?
Nahis IJ und auch Nahis.
Ja, beides. Nahis oder Nahis IJ. Ja.
Ja, gut. Gibt es sonst noch was, auf das du hinweisen möchtest? Oder?
Ja, ein letzter Satz, der wichtig mir am Herzen liegt, ist die Zusage, die du dir als Mensch selber gibst, weil du in deinem Leben was verwirklichen willst. Schau, dass du dir der Zusage treu bist und sie in Handlung bringst. Wenn du aber sie nicht in Handlung bringen willst, aus irgendeinem Grund, cancele die Zusage und sag, ich kann sie nicht erfüllen oder ich will sie nicht erfüllen. Dadurch wird die Energie dann wieder zurück zu einem gehen und nicht in der Luft sein. Das ist ganz, ganz wichtig für die Menschen, die oft irgendwelche Luftzusagen geben und später merken, wie kraftlos sie sind.
Okay.
Ja. Sehr schön.
Ja, dann bin ich gespannt, wann wir uns das nächste Mal eine Zusage für ein Interview geben und hoffen, dass es da nicht lange in der Luft hängt, sondern wirklich passiert.
Ja, das war super, Devaseto. Devaseto ist auch so einer. Ich komme vorbei im nächsten Mal, wenn ich da bin. Ein Jahr vorbei, zweite Jahr vorbei. Ja, die Zusage ist immer noch.
Ja. Ja, jedes Jahr ist das nächste Jahr, richtig.
Ach, sowas.
Okay. Ja, gut. Vielen Dank, Nahis. Vielen Dank, Sabine.
Vielen Dank euch. Ja.
Herzlichen Dank an euch beide.
Ja.
Danke.